ARD.
Alle dachten, Selenskyj und Putin werden sich treffen. Aber ich sagte, wenn ich nicht komme, wird Putin sicher auch nicht kommen. Und er ist nicht gekommen. Und ich verstehe das.
Ohne mich wird das nichts, sagt US-Präsident Trump. Aber Russland und die Ukraine sprechen wieder. Alles zum Start der Verhandlungen in Istanbul.
Guten Tag, ich bin der Neue. Kanzler Merz trifft fast 50 Staats- und Regierungschefs aus ganz Europa. Wichtigstes Thema natürlich Putin und die Ukraine.
Langstreckenraketen mit 2000 Kilometern Reichweite. Deutschland und Großbritannien planen ein sogenanntes ELSA-Projekt.
Und wieder 100 Tote bei Angriffen, zerstörte Kliniken und verhungerte Kinder. Auch Trump geht jetzt vorsichtig auf Distanz zu Israels Premier Netanyahu. Hallo, ich bin Thomas Kuhlmann.
Und ich bin Tarek Yusbashi. Hier ist Krieg und Terror am Freitag, den 16. Mai um 16 Uhr. Ja, es war ein sehr langer Anlauf bis nach Istanbul mit Zusagen, Absagen und viel diplomatischem Geplänkel. Und gestern, da sah es schon fast nach Scheitern aus, aber sie sind heute tatsächlich gestartet, die ersten direkten Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine.
Ja, um 12.40 Uhr heute Mittag kam die Eilmeldung mit der Bestätigung aus Kiew. Die Gespräche haben offiziell begonnen. Zum ersten Mal seit über 3 Jahren übrigens in direktem Kontakt. Damals gab es Verhandlungen auch in Istanbul. Einige Vorgespräche gab es ja schon gestern und heute Vormittag. Und beide Seiten nannten Präsident Erdogan heute nochmal den idealen Vermittler dafür.
Das könnte ich mir vorstellen, kommt ihm im Wahlkampf vermutlich auch ganz gelegen,
ja,
oder?
Ja, das war so. Dementsprechend waren auch die Bilder im türkischen Staatsfernsehen. Live-Aufnahmen stundenlang zeigten den türkischen Außenminister Hakan Fidan bei seiner Begrüßungsansprache. Die Türkei wolle neue Fenster für den Frieden öffnen, meinte er. Ja, und so saß er dann in einem Saal am Kopf dieses riesigen Verhandlungstisches. Auf der einen Seite die russische Delegation, alle in Anzug und Krawatte. Und auf der anderen Seite eben die Ukrainer, teilweise in diesen militärischen Tarnanzügen, die man ja auch von Präsident Selenskyj kennt.
Nun waren, muss man ja sagen, die Erwartungen nicht mehr so groß, nachdem Putin abgesagt hatte und Russland am Vormittag ja auch noch sagte, die USA wollen wir auch nicht dabei haben, nur die Türkei soll vermitteln.
Richtig, und dementsprechend schnell war es dann auch erstmal wieder vorbei, zumindest mit der offiziellen Runde. Gegen 2:30 kamen bei uns in der Redaktion dann die ersten Meldungen aus Istanbul von der ukrainischen Seite. Gespräche beendet, Moskau stelle unerfüllbare Bedingungen. Kurz darauf kam dann auch die Bestätigung der türkischen Vermittler. Ich sag mal so, es gab schon größere Überraschungen in einer Nachrichtenredaktion als das zumindest vorläufige Scheitern dieser Verhandlungen.
Ja, aber trotzdem bleibt ja jetzt die Frage, wie geht's weiter? Und später am Tag soll es dann auch noch Pressekonferenzen geben, wo aber vermutlich wieder nur alle ihre Sicht der Dinge darstellen werden.
Richtig, auch für unsere Corris vor Ort ist das noch sehr schwer einzuschätzen. Katharina Willinger war in Istanbul. Sie geht davon aus, dass Erdogan auch bei weiteren Friedensgesprächen als Vermittler gefragt sein wird und dass es vermutlich wirklich ohne Trump nicht gehen wird.
Er hat ja gestern in der Air Force One, als er im Nahen Osten auf einer Ostreise unterwegs war, nochmal gesagt, er glaubt, es tut sich sowieso nichts, ehe er selbst sich nicht mit dem russischen Staatspräsidenten Putin getroffen habe. Das ist das Grundproblem, das man ja auch sieht, dass die Amerikaner immer wieder, so scheint es zumindest in der Interpretation aktuell, den Russen auch in die Karten spielen. Warum das so ist, ob das jetzt allein Ego-Gründe des US-amerikanischen Präsidenten zugrunde hat oder ob es da andere Gründe gibt, kann ich gerade schwer beurteilen. Aber ersteres scheint mir wahrscheinlicher. Und die Frage ist, ob Putin das auch so für sich jetzt nutzt. Das heißt, er lehnt sich zurück und denkt sich, gut, dass ich nur eine zweitklassige, wie die Ukrainer sagen, Delegation geschickt habe. Denn ernsthaften Frieden, so sagen die Ukrainer, hätte die russische Delegation, der russische Präsident, der sie geschickt hat, ohnehin nicht vor. Für Erdogan ist die Vermittlerrolle sehr wichtig. Er hat sich immer wieder positioniert, er hat immer wieder versucht, auch zu vermitteln. Er ist der ukrainischen Seite wesentlich näher, als die Amerikaner es sind. Für die Türken ist beispielsweise die territoriale Integrität der Ukraine gar keine Frage. Die Krim gehört zur Ukraine. Das sagt man auch immer wieder. Das hat historische Gründe zum Teil. Dort lebt auch eine türkische Minderheit, die sogenannten Krim-Tataren. Und das unterscheidet die türkische Regierung tatsächlich von der aktuellen US-Regierung, die ja schon auch im Wahlkampf der Amerikaner angekündigt hatte, dass die Ukraine Zugeständnisse machen müsste, beispielsweise die Krim gehöre zukünftig zu Russland. Diese Worte fielen ja beispielsweise. Man hat ein Getreideabkommen ausgehandelt im Frühsommer 2022, also die Türkei, und man hat auch einen Gefangenenaustausch vermittelt. Man hat ebenfalls natürlich auch einen guten Draht zu Russland. Man hat immer noch Handelsbeziehungen, energiepolitisch ist man abhängig. Also das hat man den Europäern auch voraus. Deswegen sieht sich Erdogan hier als der perfekte Vermittler. Aber mein Eindruck ist, Trump möchte dieses Zepter gar nicht aus der Hand geben. Er möchte weiter als der Friedensstifter in verschiedenen Konflikten weltweit gelten.
Soweit Katharina Willinger aus Istanbul mit einer Einschätzung zu den ersten russisch-ukrainischen Gesprächen seit 3 Jahren. Ja, kein Ergebnis, viele Vorwürfe schon mal gehört, aber eben das erste Treffen nach über 3 Jahren, immerhin.
Ja, schwierig einzuschätzen, aber was auch bei Katharina Willinger eben rauszuhören war, es sind immerhin jetzt 2 wichtige Player bei dieser Vermittlung dabei. Ne? Die USA eher im Team Putin und die Türkei eher im Team Ukraine. Der Kreml will jetzt ein persönliches Treffen von Putin und Trump. Das könnte für Bewegung sprechen, aber auch für Spielen auf Zeit sind wir nicht viel schlauer. Gerade eben kam dann aber doch noch eine Meldung, dass es etwas Konkretes gegeben hat in Istanbul. Der Austausch von jeweils 1000 Kriegsgefangenen wurde vereinbart. Sowas hat es allerdings immer mal wieder gegeben im Kriegsverlauf, allerdings eben nicht in dieser Größenordnung.
Man muss jetzt sagen, Europa ist bei diesen Verhandlungen weiter auf der Zuschauertribüne. Aber auch konstatieren muss man, alles andere als leise. Denn heute gab es einen EPG-Gipfel in Albanien. Das ist die Europäische Politische Gemeinschaft. 47 Staaten, also die EU plus alle anderen, Schweiz, Norwegen, Großbritannien und Türkei und die Ukraine.
Richtig, EPG sagt vielleicht nicht jedem was. Mussten wir uns auch erstmal dran gewöhnen, an dieses neue Format. Und in dieser Konstellation ist das halt eben schon eine Macht, die größer ist als die EU. Ne? Neu dabei der deutsche Kanzler Friedrich Merz und 2 Akteure, die man heute eher in Istanbul verortet oder wo man sie hingehofft hatte. Die Präsidenten Zelensky und Erdogan waren dabei. Wolfgang Fichtel ist unser Korrespondent in Tirana gewesen und der erklärt erst mal, was diese EPG überhaupt genau ist, was sie will und was das alles mit dem wackeligen WLAN in Albanien zu tun hat.
Ein 2-Meter-Mann im schwarzen Anzug, weiße Turnschuhe, steht im Regen und strahlt vor sich hin. Gleich wird er viele Hände schütteln. 47 Staats- und Regierungschefs, nicht nur aus der Europäischen Union. Die Europäische Politische Gemeinschaft, die sich hier in der albanischen Hauptstadt trifft, ist größer als die EU. Großbritannien ist mit dabei, die Türkei, dazu die NATO, Generalsekretär Mark Rutte und Volodymyr Zelensky, der Präsident der Ukraine. Vor allem für ihn ist wichtig, was hier in Tirana besprochen wird. Der NATO-Generalsekretär gibt den Ton vor. Putin hat einen Fehler gemacht, sagt er, weil er nur eine drittklassige Delegation nach Istanbul geschickt hat. Präsident Zelensky war zu einem Treffen in der Türkei bereit. Präsident Putin aber ist nicht erschienen, sagt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.
Präsident Zelensky was ready to meet. President Putin never showed up. And this shows the true belief of President Putin. He does not want peace. So we have to increase the pressure.
Und das alles verdeutliche die wahre Absicht Putins. Er will keinen Frieden. Daher müssen wir, Europa, den Druck erhöhen. Es geht um ein neues Sanktionspaket, neue Zölle, neue Daumenschrauben, was den Finanzverkehr angeht. Sanktionen gegen die fast 200 Schiffe der sogenannten Schattenflotte der Russen, die auf den Meeren unterwegs ist, um Sanktionen zu umschiffen. Es geht um Öl- und Gasexporte, mit denen Russland den Krieg gegen die Ukraine finanziert. Das alles wollen sie hier besprechen, auch mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky. Ein schnelles Wiedersehen für den deutschen Bundeskanzler Friedrich Merz mit Volodymyr. Man duzt sich inzwischen.
Ich hoffe sehr auf einen großen europäischen Zusammenhalt. Ich hoffe darauf, dass wir auch die amerikanische Seite gewinnen, an der Seite der Europäer zu Lösungen beizutragen, dass dieser Krieg zu einem Ende kommt.
Für Bundeskanzler Merz ist dieser Gipfel eine Art Speed-Dating. Alle mal kennenlernen, die Europa ausmachen. Den türkischen Präsidenten Erdogan trifft er länger und zum ersten Mal. Mit Durchbrüchen und großen Entscheidungen rechnet niemand. Dieser Gipfel ist aber Forum, um gemeinsame Problemlagen auch in 4-Augen-Gesprächen zu vertiefen. Eine möglichst zügige Aufnahme Albaniens in die EU, das ist auf dem Wunschzettel des Gastgebers Edi Rama. Da machen ihm viele hier in seiner Hauptstadt Hoffnungen. Der Krieg gegen die Ukraine hat auch hier eine neue Dynamik ausgelöst. Europa 2030 ist das WLAN-Passwort für diesen Gipfel. Das ist das Ziel. Kleines Problem, auch das WLAN ist sehr instabil.
Ja, Wolfgang Fichtel und das albanische WLAN. Mehr Europa. Dazu kam auch eine Meldung aus dem Militärbereich heute. Deutschland und Großbritannien wollen zusammen neue Langstreckenraketen entwickeln. Reichweite über 2000 Kilometer. Die Verteidigungsminister Pistorius und Healey haben das Projekt heute auf den Weg gebracht. Andere EU-Staaten dürfen mitentwickeln, hieß
es. Das ganze Teil des ELSA-Programms habe ich heute gelesen. Das bedeutet was genau?
Ja, weniger Tante Elsa jetzt, Tarek. In Long Range Strike Approach. Dafür ist das die Abkürzung. Die EU versucht ja, Großbritannien wieder stärker auch militärisch einzubinden. Ja, und dieses Projekt geht eben genau in diese Richtung.
Krieg. Ja, Krieg ist auch noch im Nahen Osten. Und wieder werden mehr als 100 Tote gemeldet an einem Tag. Und es kommen überraschende Aussagen von US-Präsident Trump.
Ja, über die katastrophale humanitäre Lage der Palästinenser berichten wir ja immer wieder. Gestern kamen Zahlen zu verhungerten Kindern. Und ja, das hat jetzt auch Trump erstmals offen angesprochen. Nach seinem Besuch in den Golfstaaten sagte er, viele Menschen sind am Verhungern und wir werden uns darum kümmern.
Jetzt blockiert Israel ja seit Anfang März alle Hilfslieferungen. Was meint Trump denn mit darum kümmern?
Ja, leider nicht, dass die Laster wieder rollen. Er hat das gestern in Katar nochmal gesagt. Die USA sollen die Kontrolle über den Gazastreifen bekommen, das stellt er sich vor, und zu einer Freiheitszone machen. Ja, viel Hoffnung auf einen eigenen Staat sollten die Palästinenser mit dieser Aussage wohl eher nicht verbinden.
Trotzdem berichtet unsere Israel-Korrespondentin Bettina Meyer, dass sich das Verhältnis zu Netanyahu scheinbar eingetrübt hat.
Ja, super interessant. Ihre Analyse beginnt mit einem Rückblick auf die Woche und Trumps Reise durch die Region.
Am Anfang der Woche schien noch alles beim Alten zu sein. Die israelische Regierung und ihr mächtigster Unterstützer, US-Präsident Trump, sind auf einer Wellenlänge. Verkünden, Idan Alexander, der erste lebende männliche Soldat, der am 7. Oktober von der Terrororganisation Hamas nach Gaza entführt wurde, kommt frei. Eine Erfolgsmeldung für den israelischen Premier. Dies ist ein sehr emotionaler Moment. Idan Alexander ist nach Hause gekommen. Dies war nur möglich durch unseren militärischen Druck und den diplomatischen Druck von Präsident Trump. Das ist eine Gewinnerkombination. Doch wer der Gewinner ist, wem der Dank für die Freilassung Alexanders gebührt, das machte US-Präsident Donald Trump auf seiner Nahostreise deutlich. Wenn wir nicht gewesen wären, würde er wohl nicht mehr leben. Ich denke, meine Leute verdienen den Dank, wohl den meisten Dank. Ohne uns wäre wohl keine Geisel mehr am Leben. Ein Schlag ins Gesicht Netanjahus, Trumps engem Verbündeten im sogenannten Gewinnerteam. Unter der Oberfläche brodelt es. Im Alleingang haben die Amerikaner direkt mit der Hamas verhandelt, an Israel vorbei, bestätigt der US-Sondergesandte für Geiselangelegenheiten Adam Böhler. Ich wusste, ich würde die Hamas treffen. Es ist hart, wenn sie vor jemandem sitzen und sie wissen, was er getan hat. Es fühlt sich merkwürdig an, zu wissen, wer sie wirklich sind. Für die Hamas ist die Freilassung Alexanders eine Geste gegenüber Trump und eine Demütigung Netanjahus. Idan Alexander war die einzige noch lebende US-Geisel. Noch mehr dunkle Wolken ziehen auf, als die Mutter des freigelassenen Soldaten den israelischen Premier aus ihrer Dankesrede ausschließt und die Bombenangriffe Israels auf Gaza kritisiert. Während die Welt die Bomben hört, verlor Idan immer mehr die Hoffnung. Was ist mit den anderen Geiseln, die diese Hölle noch durchleben? Ich möchte Präsident Trump danken, Steve Witkoff, Adam Böhler und allen US-Offiziellen, die Tag und Nacht gearbeitet haben, um meinen Sohn zurückzubringen und es immer noch tun, um die anderen 58 Geiseln zurückzuholen. So Yael Alexander, die aus den USA nach Tel Aviv reiste. Unterdessen stellt Trump den arabischen Nachbarstaaten Milliardengeschäfte und Waffenlieferungen in Aussicht. Israel besucht er nicht. Auch beim Thema Nuklearabkommen mit dem Iran bleibt Israel außen vor. Efraim Halevi war einst der Chef des Mossads, des ausländischen Geheimdienstes Israels. Ich denke, dass der israelischen Vorgehensweise in der vergangenen Woche ein schwerer Schlag versetzt wurde. Bis vor kurzem haben wir immer gesagt, Israel ist der stärkste und kraftvollste Staat im Nahen Osten. Aber es stellt sich heraus, dass sich die Positionen der Spieler in der Region gerade sehr schnell ändern. Israel hätte fälschlicherweise angenommen, dass Netanjahu Trump beeinflussen kann, sodass er in seinem Interesse handelt, sagt Halevi noch. Dem aber sei nicht mehr so. Es kommt nun auf die nächste Zeit an, ob sich die Gräben weiter vertiefen. Zum Beispiel bei der Frage, ob Israel sich der US-Position anschließt und Hilfsgüter in den Gazastreifen hineinlässt.
Und das war Krieg und Terror. Mein Name ist Tarek Yusbashi und bei mir war Thomas Kuhlmann aus der Nachrichtenredaktion.
Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schönes Wochenende.